Soundcheck Tag Nummer 3. Es geht Schlag auf Schlag weiter und ich habe wieder einen wunderbaren Mensch bei mir. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe fast ein bisschen Angst, dass ich irgendetwas vergesse zu fragen oder nachzuhaken, weil es ist bei meinem Gast so viel passiert im Leben bisher. Sie hat so viel gemacht, sie hat so viel erreicht, sie hat so viel erlebt, dass ich wie das Gefühl habe, wir müssten da fast eine 4-stündige Folge machen. Wir versuchen es zu reduzieren auf wirklich Perlen vom Leben von der Bettina Schelker. Herzlich willkommen im Soundcheck-Tag. Mega schön bist du da.
Ja, danke, hast du mich eingeladen.
Es ist grossartig, dass wir hier zusammenhocken können und du mich begleitest durch die dritte Runde.
Sehr gern.
Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt?
Ich meinte, das war im Lünig, wo ich gespielt habe mit den Bohnen. Und ich war dann Gast.
Mit den legendären Bohnen im Urlaub?
Mit den legendären Bohnen im Urlaub. Und dann habe ich dort gesungen wegen der Evelyn. Eigentlich über die Evelyn.
Also genau. Meiner Freundin.
Genau. Ja. Und dann hat sie eben gesagt, du hast ein Studio. Und dann, habe ich ja dann mal den legendären Mix gebraucht.
Das ist auch sehr spannende Geschichte. Genau.
Und so bin ich bei dir gelandet.
Ja, ja.
Und geblieben.
Du hast eine 30-jährige Bühnenerfahrung schon hinter dir. Mhm. Wie hat das bei dir angefangen? Wann ist für dich klar gewesen, hey, ich muss auf die Bühne?
Also der Key-Moment war, wo wir in Kandersteg im Klassenlager waren mit der 5. oder 6. Klasse. Und wir haben dort einen Auftritt. Also wir haben mit dem Lehrer, mit meinem Primarlehrer, sehr viel gesungen. Und wir sind auch, und haben dort einen Auftritt geplant, im Kursaal in Kandersteg. Und ich habe dort eigentlich durchs Programm geführt, ich habe die Ansagen gemacht. Und ich weiss, ich bin dort zwar total heißer gewesen, weil ich einen Tag vorher das Gefühl hatte, ich muss in Öschinensee baden, bei irgendwie 1 Grad. Und dann bin ich auf die Bühne und da habe ich irgendwie einen Spruch gemacht, weil ich meine Stimme verloren habe. Und dann haben die Leute gelacht.
Ah.
Und ich habe einen Witz gemacht und dann lacht der ganze Saal. Und mhm. irgendwie dann habe ich gemerkt, hey, die Reaktion, und das hat bei mir wie irgendwie etwas verbunden. Ich dachte, hey, wow.
Das ist noch cool.
Auf der Bühne stehen und dann etwas zurückkriegen, das ist für mich so gesehen, hey, das will ich einfach nochmal erleben.
Mhm.
Das hat mir einfach gefallen und dann habe ich eigentlich immer gesungen. Also das ist bei mir, Singen ist bei mir schon immer gewesen. Das habe ich schon immer gemacht.
Und Gitarre spielen?
Gitarre spielen eigentlich erst noch mit 17.
Ah, okay.
Ich war eigentlich zuerst Sängerin gewesen. Mhm. Und mit dem Pontempi Keyboard.
So eins habe ich auch mal gehabt. Legendär.
Und ja.
Hat es einen Künstler gegeben, wo du bewundert hast?
Ja, also eigentlich mit den Songs, die wir dort gespielt haben in der Primarschule, das war das Ricky Poveri und oder Adriano Celentano, Lasciatemi cantare. Und das sind so die ersten Stücke, die wir live, mit denen sind wir auftreten, auch zum Beispiel am 40. Geburtstag von meinem Vater und so, oder der Franco Capotti und ich am Keyboard auch gesungen. Und dann Udo Jürgens. Meine Mutter war ein riesen Udo Jürgens-Fan. Und ich weiss noch, der Zirkus darf nicht sterben. Und so, ich wollte eigentlich Schlagersängerin werden, als kleines
Mädchen.
Ja. Weil man hat halt auch die Sendungen gehabt, Hitparade im ZDF.
Ja, so. Klar.
Das sind so meine ersten Einflüsse. Aber, und dann ist Wham gekommen. Das ist mein erste Vinyl, wo ich noch in Zürich den EPA gekauft habe, ist Wham, Fantastic.
Ach, mag mich auch noch, ich glaube, die habe ich sogar auch noch gehabt.
Ja.
Wann ist denn das losgegangen, so mit Leuten zusammen trommeln und nicht nur die Hei Musik machen und spielen?
Hey, das ist eigentlich auch in der Sek.
Mhm.
Also typische Schülerband, Inserat, eine Sängerin gesucht. Ja, und so mit, ich denke jetzt, da bin ich so 13 gewesen.
13? Mhm. Und das sind Covers gewesen?
Das sind noch Covers gewesen. Ja, sind halt schon auch eigene dazugekommen.
Mhm.
Also nicht unbedingt von mir. Ich bin mal mit dem Adrian von der Lovebox auch mal in einer Band gewesen, wo er auch noch Schlagzeug gespielt hat.
Adrian Sieber, ja.
Und er hat dort Songs, wir haben Songs von ihm gespielt. Und meine sind dann später dazugekommen, so mit, also Anfangs 20, so.
wie hat denn das angefangen mit selber schreiben?
Ich habe eigentlich zwei Erinnerungen. Das eine ist, ich bin Klavierstunde, zwei Jahre, und da ist mal meine Maus gestorben. Und ich habe dort wirklich improvisiert. Ich habe das irgendwie über die Musik, bin in die Klavierstunde und bin dann brüllend in die Klavierstunde, und dann hat mein Lehrer gesagt, hey, spiel doch für deine Maus. Und dort habe ich zum ersten Mal können meine Gefühle über Musik ausdrücken. Ich habe dann dort improvisiert auf dem Klavier. Und das weiss ich noch genau. Ich sehe mich dort noch sitzen auf dem Stuhl. Und dann das Liedertexte ist dann später dazu gekommen, wo ich Werner Wittmann zum Beispiel habe ich sehr gerne gehabt, der Ego Blues. Und dann habe ich irgendwie wie, wo ich dann selber mal den Blues hatte, gemerkt, hey, das kann man mit Mundart wunderbar, und habe dann auch vom Mundart-Text selber schreiben.
Hast du das als Therapieform entdeckt?
Ja, absolut.
Haben wir so gesehen.
Ja, 100%.
Also, grossen Dank an deine Klavierlehrerin und an dein Müsli, das leider hat müssen gehen.
Ja. Dort,
aber dir eine Startrampe gesetzt hat, um wundervolle Songs zu schreiben.
Mhm.
Was war denn der nächste Step gewesen?
Ja, also der nächste Step ist dann, ich habe dann das Lehrersemi gemacht. Und dort haben wir so eine Lehrerband gegründet gehabt. Oder haben so, auch in einem Lager, haben wir dann Songs von mir einmal arrangiert mit Cello, Blockflöte natürlich. Und Cello, Blockflöte und ich mit der Gitarre. Und mit diesen eigenen Mundart-Songs bin ich dann in ein Musikstudio in Biersfelden. Und dann habe ich das eingeschickt, um dazu mal noch der Size hat ja das Swiss Top Nachwuchswettbewerb gehabt.
Ja.
Und da haben wir mitgemacht und haben wir dort, sind wir Monatssieger geworden und dort ein bisschen Radio-Airplay gekriegt. Haben auch dürfen in den Hard Studios in Winterthur zwei Songs dürfen dann aufnehmen. Wo übrigens spannenderweise der Jean-Pierre hat dort drauf gespielt. Ich wette mal auf Amerika. Heisst der Song von mir, spielt irrsinnige Gitarre. Und dann, als ich die Ausbildung abgeschlossen habe, habe ich sowieso nur noch Wellenmusik machen.
Und dann ist es losgegangen?
Hey, dann ist es losgegangen. Dann haben wir eigentlich mit der Polstergruppe einen Major-Deal gekriegt. Bei Polygram noch. Mit dem ersten Album. Rose hat das geheissen. Ja, und dann ist es so ein bisschen meine, da habe ich mich aber eher so ein bisschen zu den Independent Artists hingezogen gefühlt, wie eine Annie DiFranco, vor allem eine Annie DiFranco. Und habe dann gemerkt, dass ich eigentlich als Indie-Artist, da fühle ich mich viel wohler. Und habe dann das eigene Label gegründet.
Da warst du wieder unabhängig gewesen?
Genau.
So ein eigenes Label haben, also ist da Freiheit aufgekommen?
Freiheit war einfach, ich konnte produzieren, was ich will, ich konnte veröffentlichen, was ich will. Weil es ist natürlich bei einem Mädchen schon, man hat Songs geschrieben und es ist einfach nie genug gut gewesen. Der Hit ist einfach noch nicht dabei gewesen. Und ich habe irgendwie wie das Gefühl gehabt, hey doch, die Songs, die müssen jetzt raus. Ich meine, jetzt, wenn ich es heute zurückschaue und auch die Songs und die Demos höre, muss ich sagen, okay, ja gut. Ich habe dann schon noch eine Entwicklung gemacht und auch nachträglich sicher ein bisschen mehr schaue ich es mit anderen Augen an als dort. Aber dort hat man einfach hat man das Gefühl gehabt, ach, das ist jetzt gut und ich will jetzt rausbringen. Und das hat mir gepasst. Also das ist für mich schon okay gewesen.
Hat man da viel reingeschnurrt?
Reingeschnurrt nicht wirklich. Es ist einfach nicht, wie soll ich sagen, es ist ja nicht reingeschnurrt im Sinne von, wir zahlen dir jetzt irgendwie eine Produktion in diesem Studio und dann gang mal und mach mal und wir setzen dann noch die Produzenten. Also weißt du, so ist es ja nicht gewesen. Sondern ich einfach wollte raus und dann die Option ist einfach nicht wahrgenommen worden, weil man hat einfach gefunden, es ist noch nicht genug gut. Punkt. Aber du hast nicht gross reingeschnurrt worden in dem Sinn.
Du hast ja wahnsinnig viele Tourneen auch gemacht. Ist das viel später gekommen? Habe ich da jetzt etwas ausgelassen? Zeitspanne, eben Independent-Label gründen, bis zu Amitur, die du gemacht hast. Was war da noch dazwischen gewesen?
Ich denke jetzt mal mit Klischee, also das Album, wo ich dort zum ersten Mal dann Mundart, Hochdeutsch und englische Texte drauf hatte. Das war so wie ein Key-Changer gewesen, weil dort habe ich im SWR2 auch die Liederbestenliste habe ich gewonnen. Mal Rang 1. Das sind so alternative Charts gewesen. Und das hat mir noch eine Tür geöffnet nach Deutschland. Und mit «Willkommen» habe ich nachher ein Label oder einen Vertrieb gefunden in Deutschland. Und das hat nachher tourneemässig extrem viel ausgemacht, weil Maximum Booking vom Jeff Ogg hat mich nachher auf Rust genommen. Und dann konnte ich richtig spielen in Deutschland. Also wirklich 30 Gigs in 31 Tagen und so. Also wirklich. Also dort habe ich mal das erlebt, wie das ist, auf Tour zu sein.
Du bist aber allein unterwegs gewesen?
Ich bin Duo unterwegs gewesen mit meinem Schlagzeuger, mit dem David Dreyer.
Ah, okay.
Genau.
Also Schlagzeug und Gitarre?
Ja.
Kein Bass?
Kein Bass, nichts. Okay. Nur wir zwei.
Ja.
Weil wir zwei haben es einfach können, weil wir haben es jobmässig. Also ich habe es ganz professionell gemacht und der David hat es können jobmässig einrichten, das auch auf Tour. Genau, und dann konnte ich durch Maximum Booking nachher auf Tour mit Jumbo Wamba, weil dann ist ein Support Act ausgefallen und weil ich dort gerade mit Maximum Booking gerade dort gestartet bin, hat er mich gerade angeboten und gesagt, hey, willst du das nicht machen? Und ich habe den Tourneeplan gesehen. Ich so, wow. Und das ist natürlich grandios.
Das ist Musikerleben. So.
Dort wirklich zweimal Nightliner-Tour Europa, das ist... Puh. Da bin ich so froh, dass ich das mal machen
konnte. Erleben, oder? Mhm. Supporting Act, das sind ja Namen, das hat mich ja fast umgehauen, wo ich da ein bisschen durch bin. Von Eric Clapton.
Mhm. Hey, ich weiss gar nicht alles, ja. Also es sind viele gewesen. Mhm. Ja. Also ich bin natürlich auf Tournee, wo ich eine ganze Tournee mitgemacht habe, das war Jumbo Wamba gewesen. Nachher Jumbo Wamba Akustik. Der Culver Hayen.
Supertramp.
Genau, dort, und der Eric Gales.
Ja.
Mit ihnen bin ich wirklich auf langen Tourneen gsi. Und Eric Clapton war Balwa Session. Das war eigig.
Ja.
Van Morrison war eigig. Candy Dulfer war eigig. Also, das sind dann einfach, das war ein Support-Slot.
Okay.
Und die anderen Acts habe ich wirklich Tourneen gemacht.
Kommt man an die Leute an, wenn du jetzt mit einem Clapton spielst, kommt Eric Garderobe und Finn Schelkerli cool gsi?
Nein. Also beim Eric Clapton, da haben wir wirklich, wir haben auch müssen unterschreiben, wir dürfen ihn nicht ansprechen, wir dürfen keine Fotos machen, falls wir ihn dann überhaupt wieder sehen, wir haben ihn nicht gesehen. Mhm. Also der ist...
Abgeschirmt worden auch, oder?
Er ist einer, wo wir auf der Bühne waren und wir haben noch nicht dürfen Backstage, wo er Backstage war, wir haben gar nicht dürfen
hindern.
Also da ist man...
Hast du das irgendwie mal erlebt mit so Big Names?
Das habe ich erlebt mit dem Eric Clapton und der Nena.
Der Nena ja. Bist auch auf Tour gewesen? Also nicht auf Supporting Tour. Act?
Ja.
Dann hast du weitere Alben produziert, dann, also bevor wir unsere Geschichte gemacht haben, ist dann auch noch etwas passiert? Hast du nach Willkommen?
Nach Willkommen ist gekommen, da habe ich mir nicht sauber. Genau. Und da hat Jumbo Wamba, zwei von Jumbo Wamba haben das da produziert. Mhm. Da bin ich sogar auf Leeds. Zwei Tage noch aufnehmen. Dort. Und das war natürlich auch grandios. Ja.
Der Song hat ja eh noch eine spezielle Bedeutung für dich. Du hast mit dem Song den John Lennon International Songwriting Contest gewonnen. Gratuliere.
Ja, danke, ja.
Das war im 2007. Wo hat das stattgefunden? Und wie bist du dort angekommen?
Dort ist das Internet so langsam, hat ein bisschen Einzug gehalten. Und es hat dort Sonic Bits. Sagt ihr das noch etwas? Sonic Bits ist, eine Plattform gewesen, wo man ein EPK, Electronic Press Kit, hast du aufladen Und dann hast du dich bei Wettbewerb bewerben. Das ist wirklich neu gewesen. Dann hast du für $5 hast gesagt, ich mache jetzt bei dem Songwriting Contest mit, ich mache bei dem mit. Und hast dort können den Song bestimmen, hast den Text, hast einfach die Presskit können. Ja. Also heute ist ja das, das sind wirklich der Anfang gewesen, Sonic Bits hat das geheißen. Und dann habe ich dort mitgemacht, beim John Lennon Songwriting Contest. Ich habe das geschickt, vergessen. Ich habe den Preis gewonnen und ich habe ganz wahnsinnig viel, Equipment dort gewonnen.
Aha. Genau. Und ist das der Preis gewesen?
Equipment? Der Preis ist genau im Wert von $5,000. Und es war für mich natürlich ein Eindruck gewesen, auch Touren international, auch in Amerika. Da hat man den Preis nicht gekannt. Aber dort ist das wirklich eine Anerkennung gewesen. mir ist gar nicht bewusst gewesen, wie gross der ist. Okay. Erst, als ich nachher dahin war und auch eben an South by Southwest gehen konnte, also in die Act, das war wegen dem gewesen.
Und das mit den Supporting-Geschichten, das hat dann auch noch ein bisschen mehr angezogen, jetzt im Ausland?
Ja, also im Ausland jetzt nicht unbedingt. Ich bin dann meistens, ich bin in Europa unterwegs. In Amerika bin ich nie als Support unterwegs, sondern einfach als mich. Allein.
Wie muss man sich das vorstellen, wenn du allein dann auf so einer Tour bist in Amerika, sage ich jetzt einmal. Du mietest ein Auto, hast ein Gitarre dabei.
Kaufst du noch eine Anlage.
Okay.
Ja, wir haben dort eine kleine Anlage gekauft und dann ein Mikrofon. Ja, weil das ist dann ein anderer Goofy da. Da hast du nicht überall da. Da hast du manchmal auch einfach nur eine Ecke in einem Coffeehaus. Oder hat ein Mischpültchen und musst auch den Sound selber machen. Also dort habe ich extrem viel gelernt.
Okay. Und das war eine relativ taffe Geschichte mit heute da, morgen dort, übermorgen da und wenig schlafen und Gage.
Gage hast du, also das in Amerika, du hast also jetzt wirklich kein Geld verdient. Also hast du schon mal, ja, weil du, es ist alles auf Tipp, also es ist ja alles auf
Kollekte
gewesen. Das hat es da gar noch nicht gegeben. Und dort ist Tipjar, das ist einfach ganz klar gewesen. Und manchmal hast du auch mit anderen Acts gespielt, dann haben sie am Abend, haben sie bei mir gefragt, wer kommst du hören? Du kannst dir vorstellen, wie viel wegen dem Swiss-Chick gekommen sind. Jetzt mal gerade niemand sind wegen mir gekommen. Oder vielleicht ein paar. Also habe ich nie wirklich Geld verdient. Also das ist wie, also das musst du auch vorfinanzieren. Das ist ganz klar. Das musst du wie eine Ferien betrachten.
Ja.
Also Geld verdienst du kein. Und heute könnte ich es gar nicht machen, weil heutzutage musst du ja wirklich ein Visum.
Hat sich ein bisschen verändert.
Dort bist du noch viel mehr so ein bisschen unter dem Radar, hast du das können machen.
Und das ist so ein bisschen Rock'n'Roll, oder?
Ja, ist Rock'n'Roll.
Und wie lange hast du das so am Stück gemacht?
Ein Monat.
Wirklich gespielt, einen Monat lang, mal vielleicht einen Day off dazwischen, so, aber dann einfach wirklich durchgespielt. Wie hat sich das angefühlt, wenn du in der Heiko bist? Ich meine, ein bisschen Frust, dass es vorbei ist? Oder bist du dann auch froh gewesen, irgendwie wieder mal dein Bett zuhause und irgendwie mal so ein bisschen...
Genau, es ist ein bisschen darauf angekommen, von wo... Also, wenn ich von Amerika heimgekommen bin, dann habe ich mich aufs Essen gefreut.
Nur ein Junkfood.
Hey, einfach irgendwie aufs Gipfeli am Morgen oder so. Es klingt jetzt auch blöd, aber das ist wirklich das.
Kleine Sachen, wo man dann anfängt zu schätzen, oder?
Der gute Kaffee und so. Und weil so Amerika ist wirklich auch immer noch so ein bisschen der Feriengroove gewesen, von Art. Also von dem her bin ich auch, das ist jetzt, da bin ich heimgekommen. Das ist jetzt nicht so ein krasser Bruch gewesen, wie wenn du auf einer Nightliner-Tour bist. Wo wirklich wie in einer anderen Welt. Also ich bin für mich so, ich bin wie in einer anderen Welt gewesen. Da bist du heimgekommen. Und da ist zuerst aus dieser Bubble wieder rausgekommen. Das ist so wie, da habe ich schon ein bisschen gebraucht, um wieder zu landen. Es hat mich auch angeschissen, wieder heim zu gehen. Ich habe das so toll gefunden.
Ja, klar.
Und ich glaube, es ist auch noch, es kommt auch ein bisschen darauf an, jetzt bin ich natürlich auch schon ein Spürchen älter. Und es verändert sich natürlich schon ein bisschen mit dem Alter. Weil man hat es wirklich schon viel gemacht. Und dann vermisst man auch ein bisschen das Zuhause. Und man ist einfach ein bisschen, also bei mir ist es so, ich merke schon, man tut ein bisschen mehr Würzeln. Es wächst ein bisschen mehr Würzeln jetzt im Alter. Genau.
Die Amerika-Geschichte mit den Clubs, hast du das ganz allein gemacht? Oder ist da noch über Mikro, wo dich ein bisschen geholfen hat?
Nein, ich meine, das ist ja alles natürlich meine Partnerin. Meine damalige Partnerin hat das alles organisiert.
Ah, okay.
Also sie ist ja Amerikanerin, ohne sie hätte ich das gar nicht können machen. Also sie hat auch die Kontakte gehabt und eben, darum war es auch ein bisschen wie Ferien gewesen. Weil man dann auch noch ein bisschen Familie und Freunde besuchen und so. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich da allein gewesen bin und so.
Hättest du es nicht gemacht, allein? Also nein. Auch wenn es organisiert wurde, wäre. Aber einfach so, du steigst ja dann am Abend in dein Mietauto und kannst ja nicht irgendwie noch mit jemandem schnurren und sagen, oh, leck, bei dem Song habe ich es verkackt. Oder irgendwie so, dann bist du dann für dich so.
Ja, doch, wenn es mir so jemand organisiert hat, wäre ich auch allein gegangen. Ich meine, ich habe das auch gemacht. Ich bin auf Australien so. Es war auch organisiert gewesen. Und ich bin dann, habe dann einfach meinen mein Itinerary gehabt und habe dann gewusst, dann muss ich dort sein und bin allein.
Das ist, ich finde es recht tough.
Ja.
Weißt du, das muss man wählen.
Das musst du wählen, weil du bist natürlich schon den ganzen Tag, du bist allein im Auto, dann kommst du an und dann hast du so eine, dann kommen alle Leute oder können veranstalten. Dann zu oben kommt das Publikum und dann bist du so für zwei Stunden bist im Spotlight. Und nachher nimmst du dann irgendwie vor, du musst alles zusammenräumen, dann schwätzt du noch ein bisschen und dann bist du wieder allein. Das ist schon so, ja. Du bist viel allein, wenn du allein auf Tour bist. Das ist so, ja.
Wenn du auf der Bühne bist und deine Songs spielst, dann hast du Setup allein und dann gibt es ein Setup mit Band. Wie unterscheidet sich das jetzt für dich betreffend Sicherheit, Wohlfühlen auf der Bühne, können ausbrechen?
Hey, es ist noch spannend. Ich fühle mich, also wenn ich allein bin, fühle ich mich extrem sicher, weil ich kann machen, was ich will. Ich muss mir keine Songabläufe merken. Ich kann mich ein bisschen leiten. Und sobald ich mit anderen Musikerinnen und Musikern zusammenspiele, bin ich natürlich in dem, wie soll ich sagen, natürlich können wir auch improvisieren. Und wir spielen ja auch schon lange zusammen und man kennt sich. Und sie kennen mich auch. Sie wissen ja, wie ich ticke. Aber es ist eine andere Sicherheit, sagen wir es so. Es ist auch, ich fühle mich auch sicher mit meiner Band, logisch. Aber ich muss mich ein bisschen mehr in einem Bereich mehr konzentrieren.
Beim Komponieren und beim Texten. Die Herangehensweise, bist du eine von den Musikerinnen, die zuerst den Text hat oder zuerst die Musik? Wie gehst du vor oder wechselt sich das ab?
Zuerst den Text. Also ich habe, würde ich sagen, immer irgendeinen Text, einen Satz, ein Bild, also bei mir ist, würde ich jetzt sagen, zuerst der Text. Das Textfragment.
Schaffst du viel mit Bildern?
Ja. Ja, ich schaffe viel mit Bildern und mir kommen auch Ideen, sehr viel, wenn ich, gut, jetzt muss ich nicht mehr so viel Auto fahren, aber so während dem Auto fahren, wenn ich also in meinem Kosmos-Ding bin und bin so für mich und es kann mich niemand wirklich stören, dann kommen wir manchmal immer so die, sind mir recht viele Ideen gekommen, dass ich manchmal irgendwie wie ein Notizbuch auf dem Beifahrersitz haben um irgendwelche Sätze aufschreiben, wo wir gerade in den Sinn gekommen sind. Ja, und sonst, ich bin wirklich die dann, wenn ich so eine Sammlung habe von Songsfragmenten oder auch natürlich von Songideen mit der Gitarre, dann bin ich wirklich so, dann muss ich mir wie Zeit freischaufeln. Also ich muss dann wie, also ich habe Probleme, zu sagen, okay, jetzt habe ich die nächsten zwei Wochen, schreibe ich die Songs. Und dann muss ich eine Wohlfühlatmosphäre, ein Studio muss aufgeräumt sein, es muss alles irgendwie so sein, wie ich mich wohlfühle. Und dann kann ich wirklich aufstehen, 9 Uhr am Morgen, Cappuccino, und dann fange ich an, das Zeug, wo das so wild in meinem Kopf ist, noch einmal auf Papier bringen oder ins Logic oder so.
Spürst du, wenn ein Song fertig ist?
Beim Schreiben nicht. Es ist dann, dann muss ich wirklich eben ansitzen und dann gibt es Songs, die wirklich schnell geschrieben sind, dann ist der Song fertig. Dann ist er entweder gut oder er ist nicht gut. Und dann gibt es die Songs, die ein bisschen mehr Zeit brauchen, wo man ein bisschen mehr daran schafft.
Holst du es nämlich auch nochmal führen?
Ja, das ist manchmal gut und manchmal ist es eine Katastrophe. Weil sonst, dann kommt man von dir, also ich bin so. Dann haben wir die Idee, nein, doch so und bla, und dann schweift man aus und am Schluss hörst du nachher 3 Jahre später mal eigentlich den Ursprung, das Demo, und denkst, hey, Kopf, so war es ja perfekt.
Es ist alles da gewesen. Ja, genau. Es ist alles da gewesen, den richtigen Moment verpasst. Genau. Quasi. Zum Thema auf Tour sein, gibt es irgendein Erlebnis, wo wenn du an einem Lagerfeuer hockst oder mit guten Leuten in einer Runde hockst und jeder erzählt so eine tolle Story, gibt es irgendeine Geschichte, die du uns gerne würdest erzählen auf Tour, wo du findest, also das ist ja unglaublich, was da passiert ist.
Die, wo mir immer gerade zack in den Sinn kommt, war nicht auf Tour, aber es war die, wo ich im Alpenblick irgendwo, frag mich nicht wo, in einem Käffli, bin ich Gast von einer Hochzeit. Überraschungsgast. Und es hat geheiss im Alpenblick. Und das war noch gewesen, bevor man GPS geht, hast du wirklich noch den Routenplan ausgedruckt gehabt. Und dann bin ich dort, dort ist der Alpenblick, bin auf dem Parkplatz, bin dann irgendwie in die Beide, also in das Restaurant rein, da haben sie schon aufgestellt gehabt, Apero auf die Hochzeit. Und dann habe ich da meine Anlage aufgestellt, dann ist plötzlich ein anderer gekommen. Du spielst auch so einen Alleinunterhalt mit dem Keyboard, davon aufstellen. Und dann kommen dort Gäste und ich kenne niemanden. Das sind dann meine Kollegen. Dann haben die angefangen mit dem Apero. Und ich stand so dort und denke so, hey, wieso zeigt mir niemand?
Grüezi.
Ja, und dann bin ich raus und ich habe schon, Handy hat es schon gegeben. Und ich habe schon irgendwie so einen Knochen gehabt. Dort hast du einfach, da hast du das noch nicht so gebraucht, zum telefonieren. Da bist du noch mehr so ein bisschen, hast du nicht ja. Auf jeden Fall haben wir dann meine Kollegen angerufen, wo bist du?
Oh nein.
Und ich so, im Alpenblick, wo sind ihr? Hat es jetzt tatsächlich zwei Alpenblick gegeben am Kaffee?
Oh, Scheiße.
Die habe an der falschen Hochzeit aufgestellt. Dann habe ich während dem Apero, ich habe mich zu Tod geschämt, meine ganze Anlage wieder zusammenräumen und hat böse Blicke geerntet. Es ist mir so
in einem Eiltempo zum anderen Alpenblick gefahren.
Zum anderen Alpenblick gefahren und hat dann natürlich eine super Story nachher können erzählen. Bis heute.
Oh, das am falschen Ort.
An der falschen Hochzeit.
Falschen Hochzeit?
Ja, unglaublich. Ja.
Wo wir uns kennengelernt haben, dort ist es darum gegangen, dass du ja Songs geschrieben hast, eine Vorproduktion gemacht hast und auf L.A. bist. Wie hat die geheissen?
Nam Show.
Genau. Und dort hast du ja ein Demo haben, wo so ein bisschen hörbar daherkommt. So.
Ja.
Das war unsere erste Studiobegegnung, dass du ja gewusst hast, ich fliege in 3 Tagen auf L.A. Wo kann ich jetzt das Zeug da fertig machen? Mhm. Und dann ist dir Develin in Sinn gekommen mit dem Schano, der da, glaube ich, irgendwo ein Vierspurgerät rumliegen hat.
Genau. Genau so. Ja.
Und so hat das ja angefangen mit unserer Geschichte. Mhm. Ja, erzähl mal. Also, dann haben wir da ich glaube, das war ja eine Tagessession, die wir dort gemacht haben.
Also, das war eine 24-Stunden-Session. Du hast 10 Demos gemischt. Weil ich habe ja ein Hotel, ich bin hier angekommen, weiss nicht mehr, was, Freitag oder so, und dann am Samstag bin ich geflogen und ich habe noch ein Hotelzimmer gehabt im Flughafenhotel, ja, genau. Irgend so. Ich weiss, da am Morgen um 3 ist ja Develin auch noch gekommen und dann haben wir dort noch Hörli eingesungen.
Ja.
Also ist legendär.
Ich hatte dann noch ein bisschen Klavier und Hand
oben. Ja, natürlich.
Und irgendwie ist super gewesen und dann haben wir... Ich glaube, da habe ich dich dann irgendwie am Flughafen gefahren und dann ist es dann irgendwie losgegangen.
Dann bin ich an die Nameshow.
Nameshow hast du ja, glaube ich, einen Deal gehabt mit...
Für Audix.
Ah, Mikrofon.
Genau. Ich bin das, man nennt das ein Booth Girl gewesen. Ich habe dann gesungen und habe dann dafür ein Mikrofon bekommen. 2. Nein, aber es war cool gewesen. Das war mega toll.
Und dort hast du dann die Songs ein bisschen können unter die Leute bringen.
Und dann bin ich dann zum Karl und dann hat er die Charts geschrieben und hatte die Demos gehabt und mit diesen Demos bin ich noch auf L.A. Studio.
Genau. Wir haben dort, bevor du auf L.A. Studio bist, haben wir die Vorproduktion gemacht.
Vor allem meine akustische Gitarre.
Genau, so ein bisschen Guides legen, Click-Tracks bereit machen und solche Sachen. Mhm. Und dann mit dem Carl Verheyen, spricht das richtig aus, ein Wahnsinns-Gitarrist. Das ist ja irgendwie wirklich klasse. Wirklich klasse für sich. Mhm. Supertramp ist ja irgendwie, glaube ich, einige Jahre auf Tournee gewesen. Mhm. Dann hat er mit dir und tollen Musiker, ein super Schlagzeuger.
Der John Mader und auch ein super Bassist, der Dave Marotta.
Da bist du in Genuss gekommen von wirklich einer High-End-Garnitur Musiker. Oder? Mhm. Und dann sind wir in die Sunset Studios gegangen.
Genau, wir sind Sunset Sound, sind wir gewesen, für die Gitarre noch auch, vom Karl, und für Drums und Bass sind wir in der Revolver Recording.
Ja, genau.
Auch ein Studio, nicht ganz so bekannt jetzt hier wie Sunset Sound, aber Es sind auch ganz viele Hits dort
am Produzieren. Sunset, das ist Fleetwood Mac. Ich glaube, wenn wir jetzt... Alle sind dort gewesen. Ja. Also der Carl hat das ja dann produziert dort. Mhm. Und ich bin dann ja in Genuss gekommen und habe es fertig produzieren mit dir da in Bachenbühlach. Und dann haben wir das Album vermischen dann. Mhm. Für mich ist das ja irgendwie einfach, ich weiss noch, wo ich die Room-Mix das erste Mal aufgezogen habe, von diesen Drum-Sound. Ich glaube, jeder Shaker, den man aufgenommen hat, hat man noch Room-Mix, verschiedene Distanzen. Es war ein Traum gewesen.
Ja, für mich natürlich.
Ein Traum gewesen, zum Arbeiten. Mhm. Und das ist ein wunderschönes Album geworden mit irrsinnige Songs, berührende Songs. Nachher hast du da können spielen mit dem Album.
Mhm. Also ich bin nachher mit dem Karl auf Tour gewesen. Mhm. Nachher mit der Band. Und wir haben dann auch, ich hatte wirklich das Glück gehabt, dass wir dann auch die Songs, wo wir noch ein Heimspiel hatten in Basel, haben sie dann die Songs mit mir gespielt. Was ein bisschen halt auch mehr dort, es ist halt die Pandemie dann gekommen. Mhm. Und von dem her ist das natürlich auch eine Zeit gegangen, bis dann das Album können eigentlich auf die Reise. Mhm. Und, aber ich bin auf Tour gewesen und es ist sehr, sehr gut angekommen.
Das war so ein bisschen der Startschuss gewesen von unserer Zusammenarbeit, gell?
Ja, schon. Also der Startschuss war der legendäre Mix, finde ich.
Also die Demo-Mixes?
Den habe ich einfach gewusst. Der Shano, der versteht mich, der weiss... Ja, es hat einfach irgendwie gerade gematcht. Also für mich war das der Startschuss.
So schön. Ja. So schön. Und dann haben wir weitergemacht.
Ja.
Dann haben wir weitergemacht. Dann ist das Album Start klar
gekommen. Nein, du bist zuerst Maibaum gekommen.
Oh!
Hallo!
Wie kann ich nur?
Ich weiss es auch nicht.
Wie kann ich nur? Also Maibaum, muss man vielleicht schnell erklären. Das ist ein Projekt, das ich irgendwann mal aus dem Boden gestampft habe. Da ich ja so viel für andere Leute produziere, komponieren, einspielen, ist das Verlangen da gewesen, mal etwas Eigenes zu machen. Und dann ist das Baby Maibaum geboren, wo ich am Anfang noch so ein bisschen als Solotänzer unterwegs war, ein Single veröffentlicht habe. Immer ein bisschen unsicher gewesen bin, weil ja, ich sehe mich jetzt nicht unbedingt als Sänger. Und habe mir gefunden, ja, eigentlich die Texte sind toll, die Musik ist toll, aber wenn das jetzt noch jemand würde singen, wo mich versteht und die Geschichte so kann vermitteln, wie ich es mir in meinem Köpfchen so vorstelle, dann würden die ja wahnsinnig wachsen. Mhm. Und dann ist mir das Frau Schelkerli in den Sinn gekommen. Und dann habe ich dir mal ein bisschen Sachen gezeigt und habe das grosse Glück gehabt, dass du gerade gefunden hast, hey, das kriegt mich an.
Ja, Achterbahn.
Bei der Achterbahn war es so fast ein Duett, gewesen, muss man sagen.
Stimmt, ja.
Aber die zweite Single, «Das Fenster geht nach außen auf», da hast du komplette Lied übernommen. Mhm. Und wo ich bis heute dankbar bin, weil das ist einer meiner Lieblingssongs, von denen, die ich geschrieben habe. Mhm. Und du hast den auf ein anderes Level aufgelupft. Und das ist so eine tolle Nummer geworden. Mhm. Einfach irgendwie... Pff. Dann ist es weitergegangen mit einer Produktion von dir. Mhm. Startklar. Mhm. Da hat sich das Konzept ein bisschen verändert. Dort war nicht mehr Bandproduktion angesagt, sondern dann hast du dich am Kompi mal auch ein bisschen elektronische Sachen ausprobiert.
Das ist etwas, was ich eigentlich schon immer mal gerne machen wollte. Einfach mal so No Borders und einfach mal den Live-Gedanken mal ein bisschen weglassen, sondern einfach mit den Mitteln, die ich dann dort hatte, mal etwas machen. Und ich habe eben so die elektronischen Sounds und auch durch die natürlich sehr viel kennengelernt. Es ist nicht so ein Konzeptalbum wie Anonymous. Es ist eigentlich ein Kut- und Rüebli-Album im Sinn von, es hat nicht einen roten Faden, sondern es sind einfach Songs. Und jeder ist in sich hat ganz anders. Auch, ich bin wieder zurückgekommen ein bisschen zu den Wurzeln mit dem Mundart-Song und mit der Single, dann 1972. Und es hat auch mega Spass gemacht. Wir haben ja auch recht viel hier produziert. Ja, das war cool.
24. April darf ich dich im Atlantis Basel begleiten.
Ja.
Das hat es ja bis jetzt nur einmal gegeben, glaube ich. Wir haben ja an meinem 30-jährigen Jubiläum, Studio-Jubiläum, 30 Jahre Soundcheck, hast du uns beglückt mit ein paar Songs. Mhm. Gitarre und Gesang. Und dann haben wir ja noch das Fenster gespielt. Das war ein Magic Moment, wo ich so eine Dötz hatte während dem Spielen. Es war so berührend, gewesen, den Song zu spielen.
Was sind Dötz?
Dötz. Ja. Also, weißt du, einfach glasige Augen und Tränen, die sie. Sorry, Baselbier, gell? Ja, das ist oberglatter Deutsch. Was ich sehr spannend finde, es gibt eben Setup mit ganz viel Technik und dann mit super Catch-Spielen, mit grossartigen Musikern, Band. Mhm. Ein Song hat dann Qualität, wenn er auf so einer reduzierten Art und Weise einen kann beglücken kann. Mhm. Du allein mit der Gitarre deine Geschichten erzählen. Ich finde, das ist eine riesige Stärke von dir. Und das ist Magic, wenn du... wenn wir dir zuhören dürfen, wenn du so einen Song zelebrierst.
Ja, danke.
Ich habe dich auch als Handwerkerin kennengelernt. Du hast mit mir das Studio umgebaut. Im 23. habe ich ja das Knife-Pult in Empfang nehmen. Mir war klar, wenn ein Knife-Pult kommt, dann muss das auch rundherum stimmen. Irgendwie. Da haben wir zusammen das Studio, also zusammen, ich würde mal sagen, 3/4 war deine Bütze, gewesen, haben das Studio umgebaut. Bettina war am Boden, gewesen, den Boden rausgeschränzt, neue Boden reingemacht, wir haben Panels gemacht, wir haben, ich meine, wie lange sind wir dran gewesen?
Ein paar Wochen.
Gell?
Ja.
Und du bist ja irgendwie super talentiert in dem.
Ich habe es einfach auch schon immer sehr gerne gemacht. Also ich habe mich also sechs Zeug kreieren, Zeug bauen, das habe ich einfach schon immer gerne gemacht.
Da hat man so fest bügelt und nochmal eins draufgesetzt mit Bügeln und nochmal eins, dass dann irgendwann einmal Bettina nicht mehr können. Darf man das erzählen?
Ja, das kann man schon erzählen.
Wo,
ja.
Wo du einfach hast mir so vorfegen.
Ja, das ist das letzte
das ist ja noch,
von diesem Parkett. Ja und ich noch, oder man muss sich vorstellen, wenn man ein Parkett verleiht, dann kommst du ja irgendwann einfach mal an die Wand. Und dann musst du das letzte Teil, das muss man dann richtig gut zusagen. Und ich habe das nicht mehr gemacht am Oben vorher, weil ich dachte, nein, du musst mich konzentrieren, das mache ich übermorgen. Ich habe noch einen Tag Pause gemacht.
Mich hat es ja dort auch noch.
Ja, darf man das erzählen?
Ja, ich habe mir auch blöd. Ich habe auch einen Day-off gemacht und irgendwie am Morgen aufgewacht und mich juckt es da im Auge und habe im Halbschlaf das Jucken bekämpfen und schnell da anlangen und habe in einer Blödheit mit voller Wucht mir ins Auge hineingetatscht.
Ist da irgendetwas verkratzt?
Ja, einfach die oberste Schicht hat man dann müssen rauskratzen im Notfall beim Augenarzt und bin dann so ein bisschen blind.
Du bist eigentlich daheim gewesen, hast gesagt, du kommst nicht, du musst wegen deinem Auge.
Ja, genau. Und dann hast du gefunden, du chill's einmal, ich mache jetzt mal den Boden fertig.
Ich komme da rein, gang runter auf die Knie, hat das Teil in der Hand, das dann perfekt passt, und biege mich so vor und dann macht es dann ist es mir in den Rücken geschossen. Ich kann nicht mehr aufstehen.
Also nicht einfach ein bisschen?
Nein, es ist nicht.
Es ist richtig heftig.
Richtig heftig,
und das Perfide daran war ja, dass du wirklich in diesem Studio am Boden flach gelegen bist. Und noch so mit letzter Kraft noch schnell das Handy, hey, am Steck anrufen, so, hilf mir bitte. Und der Herr Steck findet so, ich habe ja heute frei, ich tue jetzt mal so da überall abstellen. Das Handy auf lautlos. Und du bist da und hast müssen warten, bis mein lieber Freund Fred, der vom Studio wohnt, bis er dann irgendwann mal eingerudelt ist. Und
nein, ich habe ihn angerufen. Und der hat gesagt, Fred, ich liege am Boden, musst kommen.
Das ist tatsächlich mein Spital.
Ja.
Grässlich. Aber wir haben es dann irgendwie das doch alles können fertig machen. Ja. Und ich meine, hey, ich jedes Mal, wenn ich da reinlaufe, mein Knife-Pult gesehen und das Studio gesehen, wie das jetzt herkommt.
Ja, es ist ja schön.
Also, es ist so schön geworden.
Also, seid ihr Teile dort,
da haben wir jetzt gerade etwas gesehen. Aber ich glaube, das mache ich dann. Nicht, dass du jetzt da nochmal, weißt, von wegen Rücken und so. Mhm. Bettina, das ist ja der ganze Musikpart, den wir jetzt ein bisschen diskutiert haben. Aber du hast ja so viele Sachen, die noch nebenbei laufen. Du bist mal Schweizer Meisterin im Boxen, Mittelschwergewicht, sagt man dem.
Halbmittel.
Halbmittel. Mhm. Hallo, Boxen? Mhm. Ja, erzähl mal, wie kommt man darauf, Boxerin zu werden?
Ja, also auch durch die Musik. Ich bin engagiert worden vom Angelo Gallino vom Boxclub Basel. Mhm. Fürs damals 10 Jahre, also Jubiläum, 10 Jahre Frauenboxen, hat er mich gefragt, wir suchen eine Powerfrau, die im Ring auftreten. Mhm. Und dann bin ich dort auftreten und habe so quasi als Gage Privatstunden bekommen, eine Bandage. Und eben, ich glaube, 10 Privatstunden. Und nachher bin ich zum Angelo geboxen und dann das hat mich gerade reingenommen. Und dann habe ich angefangen zu trainieren. Also ich habe ja immer Sport gemacht. Auch schon Leistungssport. Und mit Boxen habe ich eigentlich überhaupt nichts am Hut. Also ich habe mich auch nicht grossartig dafür interessiert, ehrlich gesagt. Aber dann das Training hat mir so gefallen. Und ich habe dann recht schnell gemerkt, dass ich Talent habe. Und als Musikerin, Berufsmusikerin dort, habe ich natürlich auch dementsprechend Zeit gehabt, zum Trainieren, oder? Wenn du nicht auf Tour gewesen bist, hast du am Wochenende gespielt, aber hast die ganze Woche Zeit gehabt, anders, oder eben zum Beispiel ins Training zu gehen. Und dann habe ich gewusst, ich habe gemerkt, ich habe Talent und bin dann ins Training, bin dann ins Wettkampftraining und habe dann recht schnell das Ziel gefasst, hey, ich will Schweizer Meisterin werden.
Und das hast du voll geschafft?
Ich voll geschafft.
Das ist wann gewesen? Oder wie alt bist du denn?
Hey, alt. Das alt, das war 2005, als ich den Titel gewonnen habe, da bin ich 33.
Das war ein super Ausgleich, kann man vorstellen, oder? Mhm. Also das Musische beim Musikmachen und dann das Körperliche, aber auch so der Fokus. Mhm. Hat das eine beim anderen geholfen?
Hey, es hat so viele Parallelen. Ich habe natürlich vieles gekannt von der Musik, oder? Wenn du allein in einem Club, also du kommst allein auf die Bühne, du kommst raus, du weißt noch nicht, wie das Publikum reagiert. Du hast keinen doppelten Boden, du bist nur du und deine Gitarre. Das ist das Gleiche, wie wenn du in den Ring gehst und der Gong kommt und du läufst auf deine Gegnerin zu, du bist allein. Mhm. Beim Konzert in der Regel schlägt niemand zurück.
Gott sei Dank.
Das ist der Unterschied. Und du musst topfit sein, das ist klar. Du musst es fokussieren, so, das hat schon sehr viele Parallelen.
Und nach dem Schweizer Meistertitel ist dann wie so, okay, das habe ich jetzt geschafft, ist in Ordnung. Oder da hast du ja irgendwann mal entschlossen, nicht mehr das auf so einem Level weiterzuziehen.
Mhm. Ja, die Entscheidung ist mir wie ein bisschen abgenommen worden, weil ich schon 33 war. Und ich habe noch bis 35, dazumal hast du noch bis 35 eine Lizenz gekriegt.
Ah, okay.
Ich wäre gerne noch Europameisterin geworden. Ja, aber das ist einfach Zeit, ich hatte zu wenig Zeit gehabt. Mhm. 2 Jahre, das hat nicht gelangt. Mhm. Und dementsprechend, jetzt einfach nur mehr, der Schweizer Meistertitel war mein Ziel gewesen und dann noch 2 Jahre, es hat mir dann wie das Ziel gefällt, das Neue. Und dann...
ist die Motivation dann so ein bisschen...
Ja, wenn du dann mal im Wettkampfteam gewesen bist und dann nicht mehr im Wettkampfteam bist, hast du nicht mehr so... Das Training ist einfach anders. Vorher ist wirklich... Du hast ein Ziel vor Augen.
Das Rüebli vor der Nase, wo die...
Ja, und das haben wir dann einfach noch... Das ist dann halt eben gefällt. Ich einfach müssen sagen, ja... Eben, es muss jetzt nicht sein. Ich bin jetzt halt schon in diesem Alter... Heute kriegst du Lizenz bis 40. Das war natürlich anders gewesen. Hätte ich sicher weitergemacht.
Hättest du weitergemacht. Mhm. Krass.
Ja.
Man sieht ja auch im Videoclip von Willkommen, ist es?
Zurück.
Ah, oh, Zurück! Ja. Ah, auch ein grossartiger Song. Da sieht man dich auch im Boxring.
Ja.
Dort hast du ja den Videoclip genau auf dem aufbauen. Kann man schauen auf YouTube?
Kann man schauen auf YouTube.
Soll man schauen? Muss man schauen? Auf YouTube.
Ja.
Dann hast du ja noch x andere Sachen gemacht, wo ich wirklich finde, hey, woher nimmt dir die Power? Du bist auf Äthiopien für GoStar Stiftung. Mhm. Was ist die GoStar Stiftung genau?
GoStar, das sind Schweizer Chirurgen für Äthiopien. Also so heisst die Stiftung und das ist vor allem der Jörg Pelzer, der das aufgebaut hat in Cima. Und dort hat er ein Kompetenzzentrum aufgebaut für Traumachirurgie. Und dort bilden sie afrikanische Ärzte aus in diesem Spital. Und eben einfach, dass man sich das vorstellen kann, die haben ein Spital, das Brüche operieren kann auf irgendwie 7 Millionen Menschen.
Jesus Gott.
Also das ist unvorstellbar.
Ja. Ja.
Also wenn man das einmal sieht. Und wir sind mit dem Bike, also eigentlich ist das eine Bike-Challenge gewesen, wir sind mit dem Mountainbike 3 Wochen von Addis Abeba nach Cima gestrampelt und haben so eigentlich eben Geld und Sponsoren generiert, um das Spital, also um die Stiftung zu unterstützen.
Und da sind wir 2 Wochen am Strampeln, haben drei Wochen, eine zünftige Distanz, die er zurücklegt. Da hast du dich auch ein bisschen vorbereiten im Jahr, oder?
Ja. Also du hast dich müssen vorbereiten, du hast sicher eine gewisse Grundfitness hast mitbringen.
Mhm.
Aber es ist so organisiert, dass du hast ein Begleitfahrzeug gehabt, also hast jederzeit, wenn du nicht mögen, hast du das Bike auf einen Lastwagen und hast können ins Büssli.
Wie viele Fahrer sind denn gewesen?
Ich glaube, es sind 40.
Da hat man können spenden, glaube ich, pro Fahrer, pro Kilometer? Wie ist das Konzept gewesen?
Nein, das Konzept ist, dass du musst ein Abenteuerticket lösen. Das heisst, du musst 20'000 Franken sammeln, damit du überhaupt mitgehen kannst als Biker. Du hast 2 Jahre Zeit, wie du das die Spende organisierst oder sammelst, das ist dein Ding. Du hast 2 Jahre Zeit und dann kannst du mitgehen.
Mhm.
Und das ist eigentlich das Konzept, dass sie mit dieser Bike-Challenge, da kommen, glaube ich, 1 Million kommt zusammen. Das ist zusammengekommen.
Wow.
Und das finde ich eigentlich ein super Konzept, weil du hast wirklich 2 Jahre hast Zeit und dann kannst du mit, weil sie können nicht alle mit, das ist eine riesige Organisation, also Logistik, weißt du, hast Begleitung, also das ist halt in Äthiopien so, wir haben Begleitschutz gehabt, du kannst ja doch nicht einfach mit dem Velo losfahren, du hast doch immer grad, kann man sich nicht vorstellen, wenn du mit dem Velo durch das Land fährst und du haltest an, da kommen gerade hunderte von Leuten schauen, das kannst du nicht einfach so machen, du musst, da ist eine riesen Logistik dahinter. Genau, und noch aber eben, das Erlebnis ist unbeschreiblich. Die Menschen, wie das eigentlich alles noch ruhig, also wie soll ich sagen, so unberührt ist zum Teil. Und wirklich, es ist...
Bleibendes Erlebnis. Also du hast sogar zweimal gemacht. Du bist zweimal 3 Wochen gewesen, im Abstand von 2 Jahren.
5 Jahre.
Und ich kann mir vorstellen, das sind ja auch Erlebnisbilder, wo... Nöch gönnt?
Hey, extrem nöch. Es sind für mich 2 ganz verschiedene Reisen gewesen. Die erste war für mich natürlich die ultimative gewesen, was ich das erste Mal gewesen bin. Und bei der zweiten war einfach mega toll gewesen, vor allem gesehen das Spital, wie sich's entwickelt hat mit diesen Spenden, dass man wirklich gesehen, was die Spenden bewirken. Und es ist ein himmelweiter Unterschied gewesen, was die 5 Jahre ausgemacht haben.
Oh, wow.
Und das ist natürlich auch schön zu sehen, die Nachhaltigkeit und
Respekt. Grosser Respekt. Und das ist ja nicht das Einzige. Nepal, NAC heisst das, wo du auch jetzt 3-4 Mal schon gewesen bist.
Ja.
Was ist NAC?
Also NAC, das ist eine Schweizer Stiftung in Kathmandu, wo ein Kinderheim hat und eine Schule. Und dort sind 400 Kinder, also Strassenkinder, die dort entweder als Tagesschüler können in die Schule oder etwa 200 bis 250 leben dort. Und dort wirklich ein Zuhause haben. Und ich bin ins Nähe gekommen durch Andi Ibach und seine Stiftung, die Lunig Foundation.
In Basel.
Water for Nepal, wo sanitäre Einrichtungen baut, in dem Nähe, in dem Kinderheim, aber auch in Schulen, in so Dörfer. Das ist eine super Sache.
Da bist du auch Handwerkerin gewesen, aber nicht nur, oder?
Ja, ich bin, sagen wir mal, als wir das allererste Mal gegangen sind, bin ich sicher auch ein bisschen Handwerkerin, aber vor allem Musikerin.
Da hast du ein Konzert gespielt?
Genau.
Mit den Kiddies dort?
Mit den Kiddies, genau. Ich habe dann eine Band zusammengestellt, also habe einfach gefragt, wer will mitmachen. Und dann sind wir mal um 5 Uhr zu oben, hat sich dann ein Grüppli formiert und wir haben eine Band gegründet und wir sind dann, zu oben haben wir immer Bandprobe gehabt.
So cool.
Und dann haben wir am Schluss ein Konzert gemacht. Und das ist auch ein unbeschreibliches Erlebnis.
Das glaube ich.
Auch das gibt glaube ich, auch ein Video. Wo der Lüni gefunden ist, dann kann man schauen.
Könnte man sich noch schlau machen. Mhm. Wenn du heimkommst nach so einem Erlebnis, mhm, sei es jetzt Äthiopien oder Nepal, mhm, das ist ja doch gerade ein bisschen eine andere Welt.
Mhm.
Wie fühlt man sich da, wenn man dann wieder da in der Schweiz landet, mhm, wo es, du kriegst einmal um und dann ist schon das nächste Spital um die Ecke, wo es CTs und MRIs hat, mhm, und wir leben im Luxus. Wie fühlt man sich da, wenn man wieder den Kontrast so bewusst wahrnimmt?
Mhm. Hey, super privilegiert. Also das, mhm, ist wirklich so. Also bei diesen Reisen in die Länder, da, die Horizont macht gerade, und das ist extrem, es holt dich so oben runter. Also bei mir ist es so gewesen, es holt dich so runter. Es macht deine Probleme und du das Gefühl hast, es sind Probleme. So klein.
Mhm.
Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn man ein bisschen in die Entwicklungshilfe hineinsieht, vor Ort, das finde ich ein mega spannendes Thema. Also, ja, haben wir sehr viel Gedanken gemacht, eben, wenn man so kommt als Schweizerin, so Länder, und man bringt so den Fortschritt, oder, und du siehst, wie gewisse Sachen, also, es war mein Empfinden gewesen, gewisse Sachen einfach aus Gleichgewicht in ein Ungleichgewicht bringen. Auch wenn wir das Gefühl haben, wow, das ist ganz schlimm.
Mhm.
Aber irgendwie, vor allem in Äthiopien, habe ich das Gefühl, es ist alles so ein bisschen, es ist für uns zum Teil ganz schlimm, was man sieht. Mhm. Oder es ist, aber irgendwie habe ich, also ich habe mich so ein bisschen das Gleichgewicht wahrgenommen. Und dann habe ich mich gefragt, ist alles gut, was wir bringen? Es hat sicher super viel Gutes, aber einfach, manchmal habe ich mir gefragt, die Frage gestellt, ist alles gut, was wir bringen? Braucht es das wirklich alles?
Ist so nach unserem Standard quasi.
Einfach der Standard. Ja, und ich, ja, habe dann wirklich mir viele Fragen gestellt und wirklich einfach so die Basics. Was braucht es? Es braucht sauberes Wasser, Bildung und medizinische Versorgung. Oder? Das, mhm, sind so die drei Sachen, wo ich einfach wirklich das Gefühl habe, das ist sicher, ja.
Würdest du es wieder machen?
Ich würde es wieder machen, ja. Ich meine, das ist jetzt klar, jetzt bin ich zweimal in Äthiopien gewesen mit dem Velo. Das würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr unbedingt nochmal machen, weil das habe ich jetzt schon gemacht. Aber helfen und gut zu tun, das würde ich immer machen. Mhm. Das ist, solange ich kann, ist das für mich absolut, finde ich, das muss man einfach, wenn man so lebt wie mir.
Mhm. Demut, hä?
Ja.
Mhm. Die Lünig Foundation, die Lünig Stiftung, die, mhm, ist weiterhin dran,
mhm,
oder? Die sind immer wieder mal, gibt es eine Reise auf Nepal, und, mhm, man schafft weiter, und toll, gibt es, mhm, so Leute wie die Stiftung, so Leute wie du,
mhm,
eine bist, wunderbare Seele, die sich nicht einfach nur erfreut ab dem Luxus, den wir hier haben, sondern auch irgendwie, das möchte weitergehen auf der, mhm, sozialen Ebene.
Mhm.
Bettina, 53 bist du jetzt. Wir sind gleich, ja, alt.
Mhm.
Hat das Musik machen ein Verfalldatum?
Oh, das ist jetzt, das ist jetzt eine Frage, wo du ein bisschen nerv tüpfst. Also das Musik machen ist, wie du sagst, ist ein Bedürfnis, das bleibt. Das ganze Business dahinter, das auf Tour gehen, aus Alben produzieren, ich habe das, es ist eine Frage, die ich mir auch fange zu stellen. Ich auch so ein bisschen in meinem Umfeld, wo ich einfach so ein bisschen mitbekomme, Leute, die in meinem Alter sind, ja, nein, ich habe jetzt, ich mache das nicht mehr, ich habe jetzt gehört, das ist gut, ich spiele jetzt vielleicht noch ein bisschen in einer Hobbyband. Das sind Leute, die berühmt gewesen sind in der Schweiz und,
mhm,
wo das sagen. Und das kommt immer so ein bisschen mehr und die so, und dann stelle ich mir die Frage selber, als Beispiel die Veranstalter, zum, jetzt auch in Basel, dort wo ich her bin, da gibt es ja einen Wechsel.
Mhm.
Da kommt eine neue Generation.
Mhm.
Oder? Und ich stelle mir jetzt schon die Frage, ui, wenn ich jetzt nicht noch da schaue, dass ich dort immer regelmäßig spielen kann, dann wissen sie vielleicht irgendwann gar nicht, wer ich bin.
Mhm.
Und dann komme ich nicht mehr rein.
Mhm.
Oder dann, weißt du so, das sind schon so ein bisschen die Fragen, Es beschäftigt mich die Frage. Mhm. Hat Musik, ich kann das noch nicht beantworten, aber ich kann dir auch sagen, dass Tournee sein, auf Tournee gehen, in dem Rahmen, wie ich es gemacht habe mit 25, ich weiss es nicht.
Mhm.
Ich kann das nicht sagen, oder? Es ist, man hat jetzt, also ich bin jetzt aufs Land gezogen, wir haben Tiere, wir leben ein bisschen abgelegen, das ist das gewesen, was ich ein bisschen gemeint habe, man macht Würzeli.
Mhm.
Da merkst du dann plötzlich so, ja, es ist auch schön.
Mhm.
Und vielleicht mache ich bei mir daheim dann ein Folkfest, weil ich habe jetzt Platz, ich habe jetzt Wiesen und so. Und hole es ein bisschen zu mir. Statt jetzt noch wahnsinnig viel gehen.
Ich meine, du hast die Zeit ja auch noch erlebt, wo man Tonträger verkaufen und wo man dort noch so ein bisschen einen Batzen bekommen hat, um eine erste Produktion zu finanzieren oder zumindest bist wieder mal irgendwie so Break-Even.
Mhm.
Punkt angekommen. Mit dem ganzen Streaming Leitungsthema, das ich jetzt ja schon mit den anderen Gästen diskutiert habe, die KI-Entwicklung für uns Musikschaffenden, spielt das auch noch drei?
Das ganze die ganze KI-Thematik macht mir jetzt persönlich, wie soll ich sagen, für meine Musik, das stresst mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe das Gefühl, ich komme wieder zurück im Gedanken zu 1999, als ich mein eigenes Label gegründet habe, wo ich sage, hey, meine Leute, die meine Musik hören, die sind ja gleich alt wie ich, wenn nicht auch noch ein bisschen älter, die haben nicht die Zeit erlebt. Und ich glaube, es wird immer in diesen Generationen, die meine Musik hören, meine Musik kennen, es wird immer ein Bedürfnis da sein nach Live-Musik, da bin ich ganz fest überzeugt. Und das ist ja eigentlich ein Glück. Und ich denke, wenn man solange ich Freude habe, live zu spielen, und ich kann es ja sehr einfach mit der Gitarre und so, kann ich das halt vielleicht in einem anderen, in einem kleineren Rahmen, in einem Wohnzimmerkonzert oder was weiß ich. Ich glaube, es wird das Publikum da sein. KI hin oder her. KI glaube ich nicht, dass sie meiner Generation jetzt etwas kann haben. Da haben wir das Glück von dem, was wir haben dürfen erleben, bevor es das geht. Das ist meine
RAB-Vergleich.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme es jetzt einfach, wie es kommt. Es kommt auf die Lebensphase drauf an. Ich habe so viel im Moment eben noch anders, aber ich bin überzogen. Ich kenne das. Es kommen Phasen, dann wieder Zeit zum kreativ sein und dann,
bitte.
Stellt sich die Frage gar nicht mehr. Weißt du, ich meine? Ja, es ist ja eher so, wenn man noch viel anders hat. Und dann hat man auch nicht so viel Zeit zum Üben oder dran sitzen mit der Gitarre, dann können wir so fragen, aber nein, ich glaube, das wird sich wieder ändern und dann habe ich wieder mehr Zeit für das.
Ich bin vor ein paar wenigen Wochen im Kaufleute gsi, an einem Konzert, O.C. Elliott. Das ist ein Bärli. Wir haben zwar noch zwei Mitmusiker dabei gehabt. Und ich bin ja manchmal ein bisschen hin und her gerissen wegen dieser KI-Geschichte-Entwicklung, dass die Leute sich daran gewöhnen, dass jetzt da ein Computer ohne menschliche Hilfe, ausser wenn man Prompt eingeben, menschliche Hilfe kann nennen, ich weiss es nicht, ist ein Thema für mich, natürlich auch in meinem Job. Und ich bin mit meiner Partnerin Evelyn ins Kaufleute, das Duo schauen, das Bärli. Und das ist sehr nah bei dem, was du machst. Es ist sehr intim. Also weißt, wenn du, jetzt vor allem, wenn du mit der Gitarre allein spielst, das, was mich so fasziniert hat. Und die haben einen Teil ihrer Show, wo sie einfach ein Mikrofon vorne anstellen. Sie steht links und er steht rechts vom Mikrofon vorne am Bühnenrand. Und dann wird ohne grossen technischen Karsumpel spielen sie 5 Songs ganz intim. Und es ist einfach mucksmüsli still gewesen. Ich weiss nicht, wie viele Leute das sind in dem Kaufleuten, wenn es bumsvoll ist. Es ist einfach ein bumpenvoll gewesen, ausverkauft. Und in dem Moment habe ich gedacht, um das geht's. Heute Abend wollte ich wieder mal mein Herz auffüllen mit Echtheit, mit Musik. Musik. Mhm. So. Real shit. Mhm.
Ja.
So. Wir Menschen brauchen das. Mhm. Das brauchen wir. Und das macht mir enorme Hoffnung.
Mhm. Ja, absolut.
Bettina, ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich all meinen Gästen stellen tue.
Okay. Ui.
Glückskeks.
Ja.
Wenn du ein Glückskeks wärst, was würde auf dem Zettel draufstehen?
Oh. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden.
Oh, da muss man schnell entdecken.
Ja.
Denken.
Rosa Luxemburg ist das, glaube ich. Das war mein Glückskeks für heute.
Bettina, zum Abschluss spielen wir ja einen Song zusammen. Ich glaube, wir spielen für die Leute den Maibaum-Song «Das Fenster geht nach außen auf», weil es ja so ein schöner Moment war. Mhm. Ich glaube, wir holen dann einfach die Magic nochmal schnell ins Soundcheck-Studio zurück und spielen eine Akustikversion vom Maibaum «Das Fenster geht nach außen auf». Tausend Dank bist du da gewesen. Und ich freue mich, wenn wir bald wieder Musik machen können, zusammen im Studio, live auf der Bühne. Vielen Dank, bist du da gewesen.
Merci.
Auch euch vielen herzlichen Dank. Sind wieder dabei. In zwei Wochen kommt der nächste Soundcheck Talk. Mein Name ist Jeanne Stick. Geniessen euer Leben, hebt euch Sorge und bis bald. Ciao miteinander. Danke, Bettina.
Merci. Winter geht, wenn der Frühling kommt. Der bestimmt, bis der Sommer sonnt. Nach Rot kommt Grün und dann heißt es laufen, laufen, laufen. Ich trage, was ich tragen muss, bis zum Ladenschluss. Die Luft wird dünn, ich geb mir noch den letzten Abschiedskuss. Für mich geht das Fenster nach außen auf. Ich kann es fühlen, ich kann mich jetzt spüren. Ich kann die Welt vom Mond aus drehen, das Leben verstehen, die Zeichen sehen, auch heiße Kohle überstehen. Klares Wasser, braune Erde, die mein Haus zusammenhält. Ich kann es fühlen, das Fenster geht nach außen auf. Träume vergehen, doch der Morgen bleibt. Real ist das, was bis zum Abend keimt. Wir glauben, was wir glauben sollen und rauchen. Den Glauben an uns selbst. Wenn Sand zwischen den Zehen ich mich mit Salzwasser besauf, die Krone für mich schäumt, dann schreibe ich meinen Lebenslauf. Für mich geht das Fenster nach außen auf. Ich kann mich spüren, ich kann es jetzt fühlen. Ich kann die Welt vom Mond aus drehen, das Leben verstehen, die Zeichen sehen, auch heiße Kohle überstehen. Klares Wasser, braune Erde, die mein Haus zusammenhält. Ich kann es fühlen, das Fenster geht nach außen auf.